Also herzliches Willkommen von meiner Seite aus. Ihr seid sehr zahlreich, das ist toll. Ein besonderes Willkommen an alle Gäste. Und ich danke Gott, dass ich mit euch eine Herzensangelegenheit von mir mit euch teilen darf. Zur Einstimmung auf die Predigt gibt es ein Lied. Das heißt Ruhe in dem Sturm von ER.
Meine Zellen zittern, hoher Puls in der Schlagader. Meine Ängste machen Blut zu Vulkanlava. Meine Wut, die schon zu oft unhaltbar war, zeigt mir, ich verdiene es nicht, dass du dich erbarmst, Vater. Hab den Fokus falsch gesetzt, deshalb seh ich nichts. Die Bedrohung unterschätzt, die mein Ego ist. Wozu ich fähig bin, wenn du mich einmal machen lässt. Ich hasse es, fühle mich zu dreckig und elendig. Verletze nur die Menschen, die ich liebe. Wir lieben doch das Herz, schmiedet hässliche Intrigen, die mich lenken und verbiegen. Tut Dinge, die so fern sind von Rechten und Prinzipien, so fern von deinen letztendlichen Zielen. Aber du sagst, mein Sohn, ich habe dir vergeben. Hör auf meine Stimme, komm und ruh dich aus. Atme schwer, heb mein Haupt, blicke müde Richtung Himmelszelt. Sehe dunkle Wolken ziehen auf, yeah. Wenn die Winde wütend toben und mein Herz schreit, wenn der Donner sich erhebt über den Erdkreis, wenn die Blitze aufleuchten und der Schmerz beißt, bist du meine Ruhe in dem Sturm, meine Ruhe in dem Sturm. Wenn alles fällt, wenn ich zerbreche an der Last der Welt, dann gibt es einen, der mich hält, mein Fels, mein Held, meine Ruhe in dem Sturm. Frage ständig her, wann nimmst du mir diese Qual? Obwohl ich weiß, du hast mit deinem Blut für sie bezahlt. Wieso denke ich, dass das Leben mir nur dienen darf? Gott ist doch kein Automat, das Paradies kein Spiegelsaal. Menschen bauen ihre Schlösser auf Sand, haben in allen ihren Zielen nicht die Götzen erkannt. Wir sind so beschäftigt damit, die Dinge anzubeten, anstatt dass wir sie dankend nehmen aus der göttlichen Hand. Was braucht ein Mensch, dessen Seele sich verläuft? Dass er sich auch bei Regenwetter freut, wenn das Leben ihn enttäuscht, wenn er sich vor den Problemen niederbeugt. Erneut, nur Anbetung vor Jesus am Kreuz. Tausend Dinge, die mich plagen und verwirren. Ich will, dass mein Herz blutet in der Buße. Sehe ein helles Licht durch die Wolken strahlen hin zu mir. Erkenne, du sendest den Sturm, damit ich Ruhe in dir suche. Wenn die Winde wütend toben und mein Herz schreit, wenn der Donner sich erhebt über den Erdkreis, wenn die Blitze aufleuchten und der Schmerz beißt, bist du meine Ruhe in dem Sturm, meine Ruhe in dem Sturm. Wenn alles fällt, wenn ich zerbreche an der Last der Welt, dann gibt es einen, der mich hält, mein Fels, mein Held, meine Ruhe in dem Sturm. Alles, was ich will, bist du. Gib mir nur ein Stück mehr von dir, das hier ist ein Hilferuf. Yeah. Ich habe jeden Tag gesucht nach der Fülle meines Glücks. Am Ende dieses Weges bist nur du, ich sah dich und will nicht mehr zurück. Wenn die Winde wütend toben und mein Herz schreit, wenn der Donner sich erhebt über den Erdkreis, wenn die Blitze aufleuchten und der Schmerz beißt, bist du meine Ruhe in dem Sturm, meine Ruhe in dem Sturm. Wenn alles fällt, wenn ich zerbreche an der Last der Welt, dann gibt es einen, der mich hält, mein Fels, mein Held, meine Ruhe in dem Sturm.
Im Lied heißt es, erkenne, du sendest den Sturm, damit ich Ruhe in dir suche. Das sehe ich nicht so. Gott ist absolut gut und er kann uns auch nur Gutes senden. Der Teufel ist durch und durch böse und er ist es, der uns die Stürme sendet. Gott ist die Ruhe in unserem Sturm. Der Teufel ist der Sturm in unserer Ruhe. Gott jedoch kann die Stürme unseres Lebens benutzen, uns zu helfen, unseren Blickwinkel wieder auf Gott zu richten. Alles andere im Lied finde ich gut. Meine Lieblingsstelle ist, wieso denke ich, dass das Leben mir nur dienen darf? Gott ist doch kein Automat. Wie oft denken wir gerade in den Stürmen unseres Lebens, Gott hilft mir und zwar gleich und bitte auch gefälligst so, wie ich es gerne haben möchte. So funktioniert das aber bei Gott nicht. Eben weil Gott kein Automat ist. Ich kann mir bei Gott nicht für 2 Euro Glück kaufen. Gott sagt in Jesaja 55, 8 bis 9, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Spruch des Herrn. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. Gott ist Gott und wir sind nur Menschen. Gott ist so viel mehr als wir, dass wir seine Wege im Gedanken oft nicht verstehen. Wir leben auch nur in der Gegenwart. Gott aber ist unsterblich. Für ihn hat Zeit keine Bedeutung. Gott weiß heute schon, was morgen sein wird. Wir können nur vermuten, was morgen eventuell sein mag. Heißt das jetzt, dass Gott uns nur dann helfen mag, wenn er gerade Zeit und Lust hat? In der Bibel heißt es dazu, das sei ferne. Die Bibel spricht hier eine deutliche und eindeutige Sprache. In Nahum, ein Prophet aus dem Alten Testament, 1, Vers 7, gut ist der Herr, eine feste Burg am Tag der Not. Er kennt alle, die Schutz suchen bei ihm. Am Tag der Not heißt es. Also quasi ein 24-Stunden-Service. Das heißt nicht im Jahr der Not. Was bedeutet, dass Gott dir im Oktober hilft, wenn du im März eine Not hattest? Jesus sagt dazu Folgendes in Lukas 18. Sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern zögern? Ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Wollen wir uns noch ein paar weitere Zusagen anschauen, die Gott uns in der Bibel gibt. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der Rettung bringt. Er freut sich und jubelt über dich. Er erneuert seine Liebe zu dir. Er jubelt und frohlockt, wie man frohlockt an einem Festtag. Wie oft jubeln wir über Gott? Wann frohlocken wir über Gott? Wann erneuern wir unsere Liebe dabei zu Gott? In Römer heißt es, ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Was für eine Offenbarung der Liebe Gottes an uns. Der Herr ist barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte. Er wird nicht immer zürnen, nicht ewig im Groll verharren. Er handelt an uns nicht nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Schuld. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch ist seine Huld über denen, die ihn fürchten. So weit der Aufgang entfernt ist vom Untergang, so weit entfernt er die Schuld von uns. Wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Schon wieder das Bild, so hoch der Himmel über der Erde. Ich finde, das ist ein tolles Bild. Jesus nimmt auf das Bild mit dem Vater Bezug, als er Folgendes gepredigt hat. Bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist einer unter euch, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Gott ist unser perfekter Vater. Soll er nicht sofort Hilfe schicken, wenn wir ihn darum bitten? Allerdings schaut seine Hilfe nicht immer so aus, wie wir es erwarten und uns das vorstellen. Oft genug ist meine Vorstellung von Hilfe, die ich jetzt habe, brauche, und zwar sofort, in Wirklichkeit gar keine Hilfe. Ich glaube das bloß. Aber Gott, der auch die Zukunft kennt, weiß genau, was uns wirklich hilft und was nur eine scheinbare Hilfe ist. Weil Gott alleine weiß, wie seine Hilfe ausschaut, so dass es für mich richtig ist. Gott kennt auch den genauen Zeitpunkt, wann er eingreifen muss. Und Gott hat mehr Geduld als ich. Aber sehen wir auch die Hilfe, die Gott uns anbietet? Oder wollen wir sie nicht sehen, weil die Hilfe nicht so ist, wie ich sie gerne haben möchte? In Jakobus 1,17: Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, vom Vater der Gestirne, bei dem es keine Veränderung und keine Verfinsterung gibt. Gottes Geschenke sind vollkommen, also perfekt. Perfekt im Inhalt, perfekt in der Art, wie Gott sie mir gibt, wie er sie uns gibt und perfekt im Zeitpunkt der Übergabe. Und bei Gott gibt es keine Verfinsterung, wie wir hier sehen. Vor einem Sturm wird es immer finster. Da Gott jedoch nicht finster werden kann, kann er auch gar keinen Sturm schicken. Wie wir letzten Sonntag bei Kerstin gelernt haben, sorgt euch um nichts.
Dankeschön.
Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Denn der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Zusammengesetzt aus Philipper und Psalm. Jetzt könnte man meinen, wenn man das so liest, dass wir Christen uns am Sonntag zu Hause aufs Sofa setzen können und warten, dass Gott mal alles herbeibringt, was wir gerne hätten. Dass es uns auf dem Silbertablett serviert. So geht es natürlich nicht. Das ist nicht Gottes Absicht, auch nicht Gottes Plan. Wir sollen in jeder Lage beten und unsere Bitten mit Dank vor Gott bringen. Das ist eine starke Aussage, mit Dank um etwas bitten. Ich versuche jedes Gebet mit einem Dank anzufangen. Erst danken, dann bitten. Und es gibt immer etwas zu danken. Da der schlimmste Tag mit Gott immer noch besser ist als der schönste Tag ohne ihn. Und wenn ich ihm nur danken kann, dass ich gerettet bin und in den Himmel komme, das ist eh schon das meiste. Am Anfang vom Psalm 127 heißt es, wenn nicht der Herr das Haus bewacht, müht sich jeder umsonst, der daran baut. Wenn wir uns von Gott nicht helfen lassen, ist eh alles umsonst. Dass Gott es mir im Schlaf gibt, erkenne ich oft in der Arbeit. Wenn ich manchmal verzweifelt überlege, wie ich eine Aufgabe lösen kann, und dann kommt die Hilfe ganz von alleine zu mir. Die Welt würde das als Zufall betrachten und sagen, ist ja klar, unwahrscheinlich, aber möglich. Aber ich weiß, dass es nicht so ist. Es ist eine konkrete und direkte Art der Hilfe Gottes. Unser Gott ist nämlich ein Gott der Arbeit und nicht des Müßiggangs. Als Gott die Welt geschaffen hat, hat er 6/7 der Zeit gearbeitet und nur 1/7 sich ausgeruht und nicht umgekehrt. Gott will, dass wir unseren kleinen natürlichen Teil der Arbeit tun und er gibt seinen größeren übernatürlichen Teil umsonst dazu. Gott hat Adam und Eva geschaffen, um gemeinsam mit ihnen die Schöpfung zu gestalten und zu bewahren. Und auch heute noch will Gott mit uns sein Königreich bauen. Kommen wir zurück zu den Stürmen. Es gibt meiner Meinung nach 2 Arten von Stürmen. Je mehr wir am Königreich Gottes bauen, umso wahrscheinlicher ist es, dass wir in Anfechtungen geraten. Uns muss allen klar sein, dass der Teufel unser Feind wird, sobald wir Christ werden. Das wiederum erklärt auch, was das der Teufel ist, der uns die Stürme der Anfechtungen schickt, weil er uns in dem Moment, in dem wir Christ werden, verloren hat. Und der Teufel will nicht, dass auch nur ein Mensch gerettet wird. Die Bibel beschönigt diesen Umstand auch gar nicht. So werden alle, die in der Gemeinschaft mit Christus Jesus ein frommes Leben führen wollen, verfolgt werden. Und Jesus sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Erschreckende Aussagen sind das. Die machen einem Angst. Es könnte sein, dass man jegliche Hoffnung verliert. Und sich fragt, warum dann? Wenn ich eh nur verfolgt werde und man mir alles stiehlt und so weiter. Aber die Lage ist nicht hoffnungslos, weil Jesus uns Hoffnung gibt. Wenn er in Johannes 16,33 sagt, das habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut. Ich habe die Welt besiegt. Allerdings sind auch viele Stürme selbst verschuldet, weil sie ihren Ursprung in den sündigen Begierden des natürlichen Menschen haben. Lebe ich in einem Sturm der Finanzen, weil ich über meinen Verhältnissen lebe? Ist meine Ehe zerrüttet, weil ich meinen Partner anlüge? Wenn wir Gott um Hilfe bitten, dürfen wir auch seine Korrektur und Weisheit erwarten. Und wir müssen den Mut und die Demut haben, uns von ihm korrigieren zu lassen. Er meint es immer nur zu unserem Besten, auch wenn es in dem Moment vielleicht nicht so ausschaut. Aber ganz egal, warum wir uns gerade in einem Sturm befinden, ob selbst verschuldet oder nicht, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Wenn wir uns mitten im Sturm befinden und denken, dass wir allein sind oder dass unser Problem zu groß ist, als dass es Gott lösen könnte, weil es uns so groß vorkommt wie ein Berg oder weil es vielleicht sogar so groß ist wie ein Berg, dann seid gewiss, Gott ist größer. Unser Gott hat das ganze Universum erschaffen. Das Universum ist der Ton. Gott ist der Töpfer. Und der Töpfer ist immer noch größer als der Ton. Ich möchte euch jetzt auf eine Reise ins Universum mitnehmen, um euch einen kleinen Überblick zu geben, wie groß das Universum ist. Und Gott ist immer noch größer. Wir sehen jetzt ein paar Bilder mit maßstabsgetreuer Abbildung von unserem Planeten und anderen Himmelskörpern. Wie man ja sehen kann, die Erde, auf der wir leben, ist ganz schön groß. Ein ziemlicher Brocken. Pluto ist nur so ein kleiner Winzling. Naja, so groß ist die Erde auch wieder nicht. Wie man hier sehen kann, Jupiter, Saturn, das sind Riesen. Die Erde, naja, geht so, reicht gerade für uns. Unsere Sonne, die ist groß. Da ist selbst Jupiter nicht mehr so der große Held. Wir alle wissen aber, dass es noch etwas größere Sonnen gibt im Universum als unsere Sonne. Tja, also, die Erde ist hier gar nicht mehr sichtbar. Jupiter, kann man hier, da, der eine Pixel da, das ist Jupiter. Das ist unsere Sonne, die war doch vorhin noch so groß, oder? Jetzt ist sie nur so ein Fliegenschiss. Arcturus, das ist meine Sonne, hä? Das ist mal was Großes. Größer geht's nicht, oder? Meint ihr, dass Gott was größer schafft als Arcturus? Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Arcturus ist nur ein Aufschneider, mehr ist Arcturus nicht. Und hier, schauen wir mal, machen wir es mal hier, da irgendwo, der Pixel da, das ist Jupiter. Die Erde ist sowieso unsichtbar, unsere Sonne, naja, wer gute Augen hat, kann sie sehen, da irgendwo. Der riesige Arcturus, naja, irgendwie nichts. Antares, das ist meine Sonne, das ist mal ein Ding. Absolut unvorstellbar. Also ich meine, hier kann man sich es irgendwie noch vorstellen, aber eigentlich absolut unvorstellbar. Mehr geht es aber wirklich nicht. Einen habe ich noch für euch. Ein herrliches Bild. Die Hand Gottes greift nach einer Galaxie. Ich finde das ein absoluter Wahnsinn, das Bild. Deshalb wollte ich es euch auch zeigen. Man kann hier sehen, das da. Dieses kleine weiße Ding, das ist eine Galaxie. Unsere Milchstraße ist auch eine Galaxie. Unsere Milchstraße hat ungefähr 100 bis 300 Milliarden an Sternen. 100 bis 300 Milliarden an Sirius, Rigel, Aldebaran, Antares, Arcturus und wie sie alle heißen. Absolut unvorstellbar. Und Gott ist immer noch größer. Selbst seine Hand ist größer. Die winzige Galaxie hier, ich zeige es dir nochmal, kaum zu sehen, das kleine Ding, steht sinnbildlich für dein Problem, für deine Herausforderung, für deinen Berg, vor dem du stehst. Und die Hand Gottes greift sich deinem Berg. Lass Gott zu, dass er sich deines Berges annimmt. Glaube wahrhaftig an ihn. Wirf deine Sorgen auf Gott. Sei bereit, loszulassen. Ihr seht ja, wie groß Gottes Hand ist. Und sei bereit, Gottes Hilfe anzunehmen. Ich erzähle meinen Gott nicht von meinen Riesenproblemen. Ich erzähle meinen Problemen von meinem mächtigen Gott. Rap Davy in dem Lied, wir töten Riesen. In der Früh vor der Arbeit mache ich das ab und zu. Kurz bevor ich in der Arbeit bin, erzähle ich meine Problemen und meine Herausforderungen, die in der Arbeit auf mich warten, und die mir versuchen, mich zu überwältigen, dass sie nur ein als Bild ist weg, nur ein kleiner Fliegenschiss sind. Dass mein Gott größer ist und dass ich mit meinem Gott über Mauern springen kann. Und das hilft mir. Das beruhigt mich, das gibt mir Frieden, das gibt mir Hoffnung, das gibt mir Zuversicht. Probiert es ruhig mal aus, wenn ihr wollt. Jetzt haben wir sehr viel Theorie gehabt, jetzt kommen wir mal zur Praxis und jetzt schauen wir mal uns ein Beispiel in der Bibel an, wo Gott ganz praktisch die Ruhe im Sturm von einer Person gewesen ist. Und ich möchte, dass er das nicht isoliert betrachtet als eine Begebenheit vor 2000 Jahren in der Antike, was heute nicht mehr vorkommt. Nein, nein. Im übertragenen Sinne kommt das heute genauso noch vor. Und es geht ganz schnell, dass wir in diese Situation hineinrutschen. Ich lese aus Matthäus 14. Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Stellen wir uns mal das vor, es ist Nacht und damals gab es noch kein elektrisches Licht. Da war es wirklich stockfinster. Einige Männer sind mitten auf dem See, in einem Boot, wird wahrscheinlich ein kleines Boot gewesen sein. Das Wetter ist stürmisch, die Männer haben Angst, sie sind auf sich allein gestellt. Das Bild für die Filmszene ist gemalt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber um die vierte Nachtwache, das ist zwischen 3 und 6 Uhr am Morgen, also da, wo es am allerfinstersten ist, kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen: Es ist ein Gespenst! Und sie schrien vor Furcht. Also, die Jünger haben eh schon Angst, es ist stürmisch, vielleicht weiß ich nicht, ob sie überhaupt schwimmen können. Und dann passiert was völlig Übernatürliches. Irgendjemand, den sie erstmal nicht erkannt haben, weil sie dachten, es wäre ein Gespenst, läuft auf dem See und geht auf sie zu. Sie waren wahrscheinlich kurz vor der kompletten Panik. Fürchte dich nicht, spricht Jesus. Dieser Satz kommt mehr als 100 Mal vor in der Bibel. Fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht, wie auch immer. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach Jesus: Komm. Ein starkes Stück. Petrus zweifelt die Identität von Jesus an. Als Satan versucht hat, Jesus zu verführen, sagte er: Wenn du Gottes Sohn bist, dann ... Petrus sagt genau dasselbe. Aber Jesus ist nicht böse. Er schimpft Petrus nicht aus, wie er es denn wagen kann, an seine Identität zu zweifeln. Er rechtfertigt sich aber auch nicht. Kein Erklären von Jesus, dass er die Prophezeiungen A, B und C der Propheten bereits erfüllt hat und er der Messias sein muss. Er rechtfertigt sich aber auch nicht auf der menschlichen Ebene, indem er zu ihm sagt: Petrus, weißt du noch, gestern beim Frühstück hast du mir die Datteln gereicht und gesagt, probiere mal. Dann hätte Petrus gewusst, na, dann muss es ja Jesus sein, weil mit den Datteln, das kann ja nur Jesus wissen. Petrus geht sogar noch einen Schritt weiter und fordert Jesus heraus. Jesus ist immer noch nicht sauer, sondern sehr geduldig mit Petrus. Und der Oberhammer ist, Jesus geht darauf ein und entspricht der Bitte von Petrus, dem Befehl von Petrus: Komm! Aber auch nur ein Wort, keine Theatralik, keine Inszenierung, kein Hollywood-Gedöns. Nur ein Wort, aber genau dadurch offenbart sich die ganze Autorität Jesu. Petrus ist ein etwas vorlauter Mensch. Wer die Bibel sich mit damit beschäftigt, wird es feststellen. Aber er liefert auch. Wer gackert, muss auch legen, heißt es in Österreich. Und Petrus gackert und steigt aus dem Boot. Das möchte ich euch jetzt mal etwas spielerisch darstellen, wie das passiert ist, wie das abgelaufen ist. Und das Ganze wird etwas interaktiv. Während ich etwas vorspiele, zumindest versuche es, werde ich euch ein paar Fragen stellen und ich bitte euch, dass sich einer traut und die Fragen auch beantwortet. Also, stellen wir uns mal vor, hier vorne ist das Boot mit den Jüngern. Und hier am Kreuz, das können wir uns alle vorstellen, steht Jesus auf dem Wasser. Also, ich bin jetzt Petrus. Jesus sagt, komm. Ah, alles klar. Na Jesus, wenn du es bist und du sagst, komm, dann probiere ich das mal. Schauen wir mal. Ah, erster Fuß raus. Oh, genial, der steht. Genial. Zweiter Fuß. Ha. Schau mal, Jesus, ich stehe auf dem Wasser. Kann ich auch. Ha. Ich habe dich fest im Blick, ich sehe dich. Ich habe ja gesagt, ich soll zu ihm kommen. Dann gehe ich mal. Gehen wir mal vor. Jesus, ich habe dich im Blick. Ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Oh, oh, was ist denn das? Oh, das ist ja der Streit, den ich mit meiner Frau hatte. Als wir losgegangen sind, ich war schuld an dem Streit. Oh, oh, und mein Stolz hat verhindert, dass ich mich entschuldige. Uiuiui, wir sind im Bösen auseinandergegangen. Oh, was ist das für ein riesiges, schwarzes, monströses Problem, was auf mich zuschwimmt? Das kenne ich ja noch gar nicht. Ich sauf ab! Quelltor, jetzt seid ihr dran. Sagt mir bitte, was sehe ich? Die Umstände. Sehr gut, was sehe ich noch? Danke, danke. Und was sehe ich nicht? Ich sauf ab, was muss ich tun? Ah, Jesus, danke schön. Den Blickwinkel auf Jesus richten, das hat geholfen. Dankeschön. Petrus schafft es auch kurz vorm Ertrinken, dass er seinen Blick auf Jesus richtet und er schreit, Herr, rette mich! Also, Petrus fordert Jesus heraus, er provoziert ihn, er erteilt ihm Befehle, er denkt, dass es kann wie Jesus und dann versagt er jämmerlich. Was meint ihr jetzt, wie Jesus darauf reagiert? Ich zeig's euch. Also, da ist das Boot immer noch mit den Jüngern. Hier, der Notenständer, ist Petrus, der gerade am Absaufen ist. Und hier hinten steht Jesus felsenfest auf dem Wasser. Naja, Petrus, war ja klar. Große Klappe, wenig dahinter. Jungs, schaut mal, Petrus, der Fels, so schwimmt er auch. Ach, schade, Petrus, hatte noch so viel mit dir vor. Muss man leider einen anderen suchen. Hat Jesus so reagiert? Was meint ihr? Nein, natürlich nicht hat er so reagiert. Jesus streckte aber sogleich die Hand aus und ergriff ihn. Jesus zögerte nicht, Petrus zu helfen. Im Gegenteil, die Hilfe kam sofort. Jesus zieht Petrus aus dem Wasser. Ich bin überzeugt, dass Petrus sich ganz fest an Jesus geklammert hat. In diesem Moment war Jesus der Fels für Petrus. Jesus hat Petrus getragen. Und in diesem Augenblick war Petrus Jesus so nah wie noch nie zuvor. Und damit meine ich nicht nur die körperliche Nähe, sondern da war er ganz nah an Jesus und an seinem Herz. Und das ist auch etwas, was wir in Anspruch nehmen dürfen. Nehmen sollten, wenn die Stürme toben und der Schmerz beißt, unsere Sorgen auf Gott werfen. Dann mit Anlauf in Gottes Arme springen. Und Gott nicht mehr loslassen. Das ist das, was Gott sich so sehr wünscht, dass wir ihm völlig vertrauen. Dass wir nicht mehr aus eigener Kraft irgendwas machen wollen, sondern dass wir wirklich sagen, Herr, sei du die Ruhe in meinem Sturm. Sei du die Hilfe in meinem Sturm. Hand Gottes, nimm meine Galaxie und kümmere du dich drum. Und deshalb möchten wir euch zum Abschluss der Predigt die Gelegenheit geben, in einem gemeinsamen Gebet ganz konkret Gott um Hilfe zu bitten für uns, für die Ruhe in unserem Sturm. Ich werde es vorsprechen und jeder, der will, kann es laut oder leise, je nach seinem, wie er möchte, nachsprechen. Damit wir da alle einen kleinen privaten Raum haben, bitte ich euch, dass wir die Augen schließen und zusammen beten. Wie gesagt, ich spreche es vor und jeder, der will, keiner muss, kann es nachsprechen. Laut oder leise, ganz egal. Dreieiniger Gott, ich danke dir, dass du immer für mich bist, dass du mich niemals alleine lässt, vor allem nicht in Zeiten der Angst und Not. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, meinen Blick auf das Kreuz zu richten. Und meine Hoffnung immer auf dich zu setzen. All meine Sorgen. All meine Ängste. All meine Probleme. Auf dich zu werfen. Nimm du das alles. Ich will es nicht haben. Denn ich weiß, dass ich mich nicht fürchten muss, weil du bei mir bist. Du stärkst mich. Du trägst mich. Du hast mich bei meinem Namen gerufen. Ich bin dein. In Jesu Christi Namen. Amen.